Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
So, da sind wir, die Boys von Vorpass.
Vorpass. Okay, das ist bestimmt sehr nervig. Das ist extrem nervig, denke ich, für die Leute.
Irgendwann schon ein bisschen nervig. Wir sind da, haben auf jeden Fall die Spiele am Wochenende geguckt. Immer noch ein bisschen too soon für mich, über das eine Spiel zu sprechen. Aber dafür kann Big G ausführlich erklären, was halt passiert ist. Fangen wir aber chronologisch halt an. Oder beziehungsweise fangen wir an, um zu fragen, wie war dein Wochenende, Big G? Du hast irgendwie bestimmt Haar gewaschen oder offene Hochzeit oder war es irgendwie große Baumäste schmeißen oder was hast du gemacht, um alles Rugby nicht zu gucken?
Ich habe erstmal selber gespielt in Nürnberg, auswärts, gewonnen. In der ersten Minute einen Versuch erzählt, also nicht ich, sondern meine Mannschaft. Und in der 78. und 79. Minute, das heißt 22:15 gewonnen.
Hulala.
Kannst du dir also vorstellen, wie das Spiel lief und wie die Stimmung vielleicht auch kurzzeitig war. Naja, danach bin ich in Mittelfranken geblieben und habe WhatsApp, Instagram, Twitter, die World Cup App, Podcast App und alles weitere eigentlich ausgestellt. Ich glaube, ich habe mein Telefon dann direkt ausgestellt und war abends essen und wusste bis 0 Uhr Mitternacht gar keine Ergebnisse. Und habe dann das Öland-Spiel in nochmal geschaut, Real Life.
Genau. Ohne bis dahin wusste ich,
ohne vorher das Ergebnis zu wissen, weil ich zum Glück das Handy ausgeschaltet hatte. Und Wales, Argentinien wusste ich auch nicht. Und ich glaube, die Kommentatoren haben es auch nicht erwähnt. Aber der Stream, den ich geschaut habe, weil auf dem Land ist das Internet nicht so gut, war ein bisschen beschissen. Naja, und du?
Hab am Ende alle Spiele einfach zu Hause geguckt. Alle vier.
Ja. Das ist jetzt noch eine andere Meta-Diskussion, die man führen kann oder nicht. Naja, ich habe nicht das Gefühl, dass viele Vereine wirklich viel Public Viewing machen, außer vielleicht irgendwo in Hannover oder Heidelberg. Aber selbst das erste Eröffnungsspiel, was in München lief, da hat man sich im Pub getroffen um 21 Uhr. Da waren halt dieselben 12 Leute, die halt auch im Verein da sind. Ich habe selbst das Gefühl, beim Rugby-Verein wollen die Leute oder haben keine Lust auf Public Viewing. Es wird halt auf ProSieben viel und ran werden ja fast alle Spiele gezeigt, auch wenn ein bisschen American Football noch läuft. Aber ich glaube auch bei solchen aufregenden Spielen, ich weiß gar nicht, wenn man wirklich so ein Die-Hard-Rugby-Fan ist, dann will ich auch manchmal das in Ruhe gucken.
Ja. Also es geht mir genauso. Hätte gerne so noch ein, zwei Leute da, mit denen ich geguckt hätte, aber ich habe grundsätzlich nicht so eine Riesenlust auf in die Bar zu gehen. Big Friend of the Pod, Lukas, hat angeboten, da hier im Ostkreuz zu gucken. Zeitlich war es echt eng, weil wir noch unterwegs waren. Und da kam ich nach Hause und da hätte ich es vielleicht zum Schweizenspiel geschafft, nachdem hier alle meine anderen Aufgaben sozusagen, Verpflichtungen erledigt waren. Aber dann war es echt knapp gewesen. Ich dachte, oh, es wird echt voll sein in der Kneipe und habe einfach zu Hause geschaut. Wales, Argentinien, muss man sagen, da fangen wir halt erstmal chronologisch an. Ich dachte relativ früh, okay, das Spiel ist gegessen, Wales, also powered hier durch und Argentinien war zum
Punkte
einen
vorne.
Ja, Argentinien war zum einen irgendwie nicht auf dem Level des Spiels, hatte ich das Gefühl. Und Wales hat relativ gnadenlos zu deren Art und Weise, deren Spiel hat irgendwie aufgeführt oder irgendwie aufgelegt, irgendwie, weiß nicht. Und keine Ahnung, hat er in unsere andere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es also ist gegessen. Und dann glaube ich, dass ich zum einen mit meinen Predictions und einfach meiner Einschätzung für den Spielen komplett, also bei allen Spielen, nicht nur daneben lag, sondern weit daneben. Und das war beim Wales-Spiel auch, dachte ich, was war das in der Ach so, in der Halbzeit stand 10-6 für Wales, aber ich dachte so irgendwie, viel mehr ist hier drin oder beziehungsweise einfach so wie die spielen, ist das Ding gegessen. Aber wie gesagt, da lag ich daneben.
Also wir lagen ja, wir beide lagen bei allen Spiel, bei fast allen Spielen daneben. Ich glaube, beim England-Spiel haben wir eigentlich richtig getippt, zumindest was das Ergebnis angeht. Ich glaube, wir haben nicht gesagt, dass Fiji weiterkommt, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich dachte auch, wie du schon sagst, 10 Punkte vorne, das wird hier ein Schuh, der runtergespielt wird. Aber ich meine, der Referee hat nochmal gewechselt. Das ist schon eine.
Denkst du, dass das war das ein, also hat das einen großen Einfluss für dich?
Ja, also das wissen viele Leute nicht. Also Mannschaften stellen sich auf einen Referee ein. Ben O'Keefe ist dafür bekannt, dass er alles am Ruck ist vollkommen egal. Die Leute können von überall reinfliegen, Hände auf dem Boden.
Don't talk about Ben O'Keefe, please.
Aber das ist also free flowing breakdown, könnte man sagen. Zum Beispiel bei Anders, den ich auch schon mal gesehen habe, Matthew Carley, ist es das komplette Gegenteil. Der hat das Spiel Südafrika gegen All Blacks in Twickenham gepfiffen, als ich da war. Der hat halt alles abgepfiffen. Es ist halt das komplette Gegenteil. Und auch Jakob Piper hat seine Eigenarten. Und Carl Dixon, wie gesagt, ist halt, hat manchmal nicht die beste Entscheidung getroffen. Viele, ich glaube, die meisten Scrums in der Weltmeisterschaft gegeben. Und jeder Ref hat seine Eigenheiten. Und ich würde aber fast sagen, dass Argentinien immer noch in der ersten Halbzeit den Nachteil davon hatte, weil einige 50-50 Entscheidungen gegen Argentinien gegangen sind. Also das war eine Sache, glaube ich. Die andere Sache war halt einzelne Entscheidungen von einzelnen walisischen Spielern, die einfach in der Situation falsch waren. Da gab es 3-4 besondere oder so, wo man hätte sagen können, da hätte man den Pass geben müssen, da hätte man rennen sollen, da hätte man kicken sollen und. Ich weiß nicht warum. Also einfach Situationen, obwohl das auch Spieler waren wie George North, die eigentlich abgeklärt sind und schon, weiß nicht wie viele Spiele, über 100 oder an die 100 haben.
Ja.
Deswegen ist Wales das Spiel so ein bisschen aus der Hand geglitten und Argentinien ist dran geblieben und hat halt die Penalties gekickt und dann am Ende der zweiten Hälfte das Ding zugemacht und ja, verdient gewonnen, würde ich sogar sagen.
Aber ich meine, das Krasse ist, ich hatte ja gesagt, zur Halbzeit 10-6, aber gucken wir mal auf den Verlauf des Spiels sozusagen. 67. Minute stand 17-12 für Wales. Also wirklich mit 13 Minuten noch zu spielen, irgendwie, das hört sich blöd an, aber gibt's Wales aus der Hand. Und ich glaube mal, die hatten Gelegenheiten gehabt, davor sozusagen den Sack zuzumachen. Du hast gesagt, du hast dein Handy und so alles ausgemacht. Also ich habe gar nichts dazu gelesen. Lag halt so einfach 2 Tage im Bett erstmal und habe versucht, einfach nicht den ganzen Tag zu weinen. Und habe einfach gar nichts gesehen, aber ich wusste in dem Spiel, dass so ein entscheidender Moment ist und ich habe nichts dazu gelesen, gar nichts. Normalerweise lese ich zumindest irgendwas zu den Spielen, auch im Nachgang. Aber dass ich glaube, dass viele Leute werden halt sagen, dieses mögliche Head-to-Head-Kontakt, beziehungsweise das mit Tompkins, wo er runtergehen müsste, weil die zusammengestoßen sind, dass das so keine gelbe, rote Karte geführt hat, war wahrscheinlich aus der walisischen Sicht ein entscheidender Moment. Was ist der Meinung von der Rest der Rugby-Welt? Also ich fand, wie es gehandhabt wurde, richtig. Ich fand, wie es erklärt wurde, auch irgendwie verständlich und richtig. Kann das aber sagen aus der nicht-walesischen Sicht. Ich glaube, wenn ich Waleser wäre, hätte ich da sonst wahrscheinlich ein Problem damit gehabt. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie hat die restlichen Rugby-Leute das gesehen?
Gehen wir nochmal darauf ein. Also ich glaube, viele haben es nicht verstanden. Ein argentinischer Spieler will ein Ruck clearen, aber guckt gar nicht. Also trifft dann jemand.
Du musst halt sagen, dass es war in dem Sinne kein Rock. Es war halt, also das ist halt quasi diese entscheidende, es war ein Kontaktpunkt, ein Tackling, wo der Schiedsrichter dann Tackle ruft sozusagen. Und da muss man, also damit ist der Tackle Und da müssen ja loslassen, weil es einfach, keine Ahnung, er beurteilt, dass es zum Boden gekommen ist oder Knie im Boden oder whatever. Und dann hat er meine Sachen zweimal Tackle Release, also Let Go, geschrieben und dann die restlichen, also sorry, ich müsste das nur klären, weil also das
die,
schon
entscheidend die Lisa, ist in diesem Moment. Die, ja, okay, okay. Ja, stimmt, das jetzt erinnere mich auch. Aber also aber trotzdem geht, also du meinst, es wäre sein Ruck gewesen, wäre es nicht okay gewesen, wenn der Argentinier angeflogen kommt und jemanden weghauen will und ihn dann am Kopf getroffen hätte. Dann wäre es ganz anders gewesen.
Nee, ich meine nur, dass die nicht losgelassen haben. Also die haben die Anweisung der Schiedsrichter nicht gefolgt und haben das Tackling nicht sozusagen, also abgebrochen, beziehungsweise den Maul, also sonst wäre es halt ein Maul gewesen, was es halt nicht war, weil der Schiedsrichter sagt, Tackle, Release, das hat er zweimal, also wie gesagt, muss ich mal gucken, aber zweimal gesagt. Und das hat er auch verwendet in der Erklärung zu sagen, hey, ich habe euch gesagt, Tackle geht weg und in diesem, ihr lässt den Spieler los und er geht zu Boden, was das Beenden des ganzen Moment war, cleant jemand, was auch sein gutes Recht ist, aber der nicht Tompkins, also der andere, wer auch immer links stand, sorry, ich wusste gar nicht, cleant den weg und dabei knallt halt Tompkins im Kopf. Während Tompkins halt quasi aus dem Tackler Release loslässt und zu Boden fällt damit sozusagen. Mhm. Also, du weißt die Szene, wo ich
meine. Ja, ich weiß genau die Szene, die du meinst. Ja, und das war die Erklärung, dass es keine rote Karte ist, oder?
Genau, das hat, also die Erklärung war, hey, ich habe Tackle gesagt, ne? Und dann, wenn er loslässt, fällt ihr auch mit runter und werdet unglücklicherweise am Kopf getroffen. Wahrscheinlich keine gute Beschreibung der Lage, wenn man diese Szene nicht gesehen hat, aber für die Leute zu Hause. Aber die Frage ist, wie fandest du das? Fandest du das okay geregelt oder wie war dein Gefühl nach?
Also ich verstehe, was du sagst und ich verstehe auch, also im Spiel habe ich es auch einigermaßen verstanden, dass es noch ein Tackle war. Aber also ich weiß nicht, ob es andere Situationen gibt, die ähnlich waren, wo man, weil ist denn nicht das Outcome, also ich verstehe, dass die Regeln so sind, aber das Outcome, dass jemand am Kopf getroffen wird, ist ja dasselbe schlimme Ergebnis, in Anführungszeichen. Und es gab auch andere Ereignisse, wo Leute am Kopf getroffen wurden, wo man ja vielleicht nicht die gleiche Argumentation anbringen kann. Ich verstehe es. Also ich verstehe die Regeln, ich verstehe auch, was du gesagt hast und was die gesagt haben, aber also Sinn macht das Ganze nicht für mich. Weil ja, trotzdem, also jetzt
also in Zukunft... Also du sagst, dann immer es wäre besser gewesen, gäbe Karte, also die Entscheidung da auf dem Platz war falsch.
Ja, ich weiß nicht, ob die
falsch ist. Und wenn das so wäre, hat das Spiel, also hat das gesamte Spiel beeinflusst?
Ja, dann, ja, also ich dann wäre es ja eine rote Karte gewesen und Argentinien hätte mit 14 Mann danach weitergespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war. Also können wir nochmal mit irgendwelchen Zuhörern auch noch diskutieren. Oder das Outcome ist doch dasselbe, dass jemand am Kopf getroffen wird. Und das will man doch nicht haben. Auch wenn das jetzt ein Tackle war oder sonst was. Der Typ kommt an und geht mit seiner Schulter rein und der Typ hat dann seinen Kopf da. Und ja, der hat da halt nicht geguckt und es war ein Tackle, aber weiß ich nicht. Macht für mich irgendwie keinen Sinn. Mhm. Also gut. Also ich will eigentlich gar nicht. Ich will das Accidental. Ich will nicht mehr rote Karten in diesem Spiel sehen, weil es einfach Kontakte geben wird, die man in einem Kontaktsport nicht vermeiden kann, wo es Millisekunden gibt. Aber ja, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion als das jetzt hier. Also naja, wir sagen, die Wales, Walisischen Spieler, das hat das beeinflusst, ja?
Ja, das hat das Ergebnis auf jeden Fall beeinträchtigt in irgendeiner Form. Klar, in der, keine Ahnung, was war das jetzt? Guck ich mal, 65. Minute, gäbe oder nicht gäbe, hätte auf jeden Fall mindestens 10 Minuten, 75 Minuten hätte schon eine entscheidende Rolle gespielt. Plus, dass Costello dann doch zu früh eingewechselt werden müsste für, also Tompkins, der Innenspieler, also da so eine Umstellung auf der Position, ich glaube, das hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt, muss ich mal zugeben. Wie gesagt, ich habe nichts dazu gelesen. Mein Gefühl ist, dass ich verstehe die Erklärung zum einen, zum anderen war das, dass der, ja, das ist halt das Blöde, weil er seine Verantwortung vom dem Spieler, der cleant, also er ist eigentlich in der Verantwortung. Das ist halt so ein bisschen so die Sache. Also, wer ist für was in der Verantwortung? Und ist es halt, auch wenn ich irgendwie was sozusagen Strafbares mache, kann ich mit einer höheren Strafe noch zu trumpfen oder so. Also Tompkins macht was Strafbares, indem er halt nicht loslässt. Also das ist eigentlich dann, okay, Straftritt. Und dann knallt ihn der Argentinier halt weg. Ich habe es nicht so, es war für mich nicht so eindeutig, das macht er, sondern er cleant jemand anderes weg, der auch nicht so das Tackling beendet hatte, aber egal. Eigentlich grundsätzlich kann er das als Schutz nehmen, der Schiedsrichter, aber genau wie du jetzt sagst, dann könntest du immer sagen, hey, sorry, ich habe mal gepfiffen, ja, okay, alles, was danach passiert, zählt halt nicht, ich habe mal gepfiffen, ich habe jemand in die Fresse geknallt, er zählt halt nicht, du hast ja gepfiffen, oder keine Ahnung, also es könnte halt so immer so eine Ausrede benutzt werden. Ich fand, in dem Moment war es irgendwie so verständlich, kann aber verstehen, dass man als Malaysia-Fan auf jeden Fall damit ein Problem hat, beziehungsweise auch, dass es einen grundsätzlichen großen Einfluss hat auf das Spiel. Wie gesagt, mehr, dass es, also in weniger Sinne, dass es Gelb und Rot nicht gegeben hat, sondern dass Tompkins runter musste wegen HIA. Mhm. Und er hat tatsächlich gefehlt dann in der Verteidigung später, der dann zum Versuch sozusagen geführt hatte und das Spiel dann in der 68. Minute gedreht wurde auf 19-17. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Aber dann lass uns weiter sprechen und nicht auf das Punkt fokussieren. Auch wenn es 19-17 steht, der wahrscheinlich so Nagel in Sarg war, hat eigentlich diesen, ja, nicht No-Look-Pass von Costello, aber irgendwie, ja, Pop-Pass zu Sanchez sozusagen. Das war der entscheidende.
Pass zu Sanchez, Intercept-Try, läuft ein, super. Ja, da war es dann vorbei. Aber ich würde nochmal davor gehen. Also ich gucke mir gerade noch die Statistiken an. Also Wales hat halt nur 6 von 10 Lineouts gewonnen, hat 2 Scrums verloren, hat zwar mehr Meter den Ball getragen, hatte aber viel weniger Runs und hat auch viel weniger Carries over the Gain Line. Also das heißt, man hatte zwar Ball, aber man ist damit auch gar nicht so weit nach vorne gekommen. Und Argentinien hatte weniger Ball, hat es öfters weggekickt, hat aber mehr Carries over the Gain Line, hat auch viel mehr Rucks gewonnen, hat doppelt so viel gekickt, hat doppelt so viel Meter von den Kicks gemacht. Das heißt, also ich würde trotzdem sagen, Argentinien war insgesamt effektiver im Spiel und könnte einfach besser mit dem Ball umgehen.
Echt? Weiß ja nicht. Ich glaube, nee, dass Wales das gemacht hat, was sie halt für die bekannt sind. Das war Tackle Anything and Move Style. Und ich fand, dass Argentinien bis auf der Schlussphase irgendwie das angeboten haben, was sie das gesamte Turnier angeboten haben bisher. Und das war halt nicht sehr kreative Sachen im Angriff. Also ich fand, dass sie relativ ideenlos gewirkt haben im Angriff. Also wie die verteidigt haben.
Aber es hat ausgereicht. Ja. Es hat halt ausgereicht.
Das ist ein Ding. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Nee, ich glaube, das hört sich echt banal an und klischeehaft, aber ich glaube, dass Argentinien nicht das Spiel gewonnen hat, sondern Wales es hat verloren hat. Also tatsächlich. Also Wales hat es auch gegeben, zum einen. Und Argentinien hat nicht in dem Sinne dazu beigetragen, boah, krass, wir werden hier krasse Sachen machen, sondern haben knallhart von den Fehlern von Wales profitiert. Und das ist einfach manchmal, also Hashtag too soon für mich zu sprechen über ein anderes Spiel, aber manchmal ist es halt so. Manchmal hat man eine Chance, man nutzt es knallhart aus und das war es halt mit Argentinien. Die haben einfach knallhart deren Chancen ausgenutzt.
Ja, und man muss halt sagen, Buffelli 39., 45., 44., 48. Minute Penalties genommen. Das waren dann, so bleibt man halt dran im Spiel. Ob es nun schön anzusehen ist oder kreativ oder verdient.
Ja.
Gehen wir mal zu England, Fiji.
back in the hood. Es gab Samstag noch ein Spiel, worüber
wir ganz am Ende sprechen.
Ach so, ja. Okay.
Das ganz am Ende.
Ach so, ganz am Ende. Sonntag ging es halt weiter, dann mit eigentlich nicht so die krasse Niederlage für Fiji, wie ich es prognostiziert hatte. Mit, was war das, 16 bis 20 Punkte. Sondern ein ganz knappes Spiel. Und ohne England-Bashing zu betreiben, sind wir eigentlich nicht schlauer, was für eine englische Mannschaft das ist, oder?
Ja, das liegt aber daran, weil Fiji, ich glaube, England nicht besonders herausgefordert hat.
Echt?
Naja.
Ich habe ein anderes Spiel gesehen.
Ja, ich lese gerade durch meine Notizen durch. Also England war sehr gut. Hallo, England war sehr gut bei Kickchase. England hatte eine sehr gute Maul oder eine gute Maul, was ausgereicht hat. Ben Earls war richtig gut. Fiji, schlechte Pässe, will aus der eigenen 22 wieder rausrennen, macht einen riesigen Pass, riesig langen Pass. Ich weiß nicht. Lineout hat auch nicht so richtig funktioniert, wie auch in den Spielen davor. Fandest du das Fiji richtig? Fiji, ein Maul an der eigenen 10-Meter-Linie total unstrukturiert. Also auch Penalties weggegeben, Side-Entry vom Ruck. Boah, also da ist mir
ich
schon...
Ich finde, wenn ich halt Trainer von Fiji wäre, dann würde ich halt auf jeden Fall bereuen, dass ich wirklich nicht mehr oder einen Profi rangeholt hätte, der mit Gassen Lineouts
ja,
quasi
natürlich.
Und wirklich Struktur hat. Aber ich meine, ohne einen wirklichen Gasser und ohne so krass im Gedränge zu sein, hat Fiji trotzdem das geschafft, 24-13 zu halten am Ende. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass Fiji war recht schlecht in der Gasse und da hätte England viel mehr dadurch punkten können. Und Halbzeit 21-10 und am Ende 30-24. Also ich dachte in der Halbzeit, okay, England kommt halt und dreht halt auf und das kam einfach nicht. Dann haben sie einfach relativ mau-mäßig so weitergespielt tatsächlich. Und ja, Drop-Goal hier, Drop-Goal da, Penalty. Am Ende schießen die halt so die Punkte, ein paar Punkte halt noch zum Ende, um das halt deutlich zu machen. Aber bis zur 70. Minute 24-24, ich finde das für so eine ernstzunehmende England-Mannschaft viel zu nah, viel zu knapp.
Ja gut, aber das zeugt ja nur davon, wie schlecht Pool C und D sind. Wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, wie durchschnittlich oder unterdurchschnittlich Fiji gegen Portugal gespielt hat und auch gegen Georgien in der ersten Hälfte. Also da hat sich gleich mit gleich getroffen. Daher auch das 24-24 noch am Ende des Spiels. Ich glaube, es war wirklich das schlechteste Spiel anzusehen von allen. Wie du sagst, also Fiji,
schlecht, ja.
Gasse, ich weiß nicht, müssen wir mal die Statistiken kurz aufmachen, können wir ja schnell machen. Ich würde vermuten, dass nicht nur die Gasse, auch andere Sachen nicht so gut funktioniert haben. Wo sind denn hier die Match-Stats? Gibt's die überhaupt schon?
Oh, ich finde, zum Ende cool. Hin hätte Fiji auf jeden Fall, ja, okay. Jetzt hast du, wirst du dich doch.
Lineout 17 von 19 gewonnen, 89% und Scrums 4 von 6. Okay. Also, das heißt, die haben 17 ihrer 19 Lineouts gewonnen? Kann ich mir irgendwie.
Ja, so aber unsauber hat trotzdem auch.
Ja, okay, genau, unsauber. Und wie gesagt, danach, es kam halt mal eine Maul und die war halt, also das ist so eine Maul auf der 10-Meter-Linie und du willst noch irgendwie 5 Meter machen mit der Maul und dann wirst du halt oben gehalten und England kriegt den Ball und erzielt, glaube ich, den Versuch oder Punkt am anderen Ende. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber solche Sachen, da fehlt halt irgendwie mal, ich weiß nicht, ob es so an der 9 oder an der 10 liegt. Und wie du sagst, ein strukturierter Line-Out-Coach hätte wahrscheinlich Wunder gewirkt in der gesamten Weltmeisterschaft für Fiji. Was lernt man von England? Ich fand, England hat einige Male, ist öfters mit dem Ball gelaufen und öfters auch den direkten Kontakt gesucht mit 12, 13. Hatte ich so das Gefühl, nicht alles weggekickt. Ja, man hat halt versucht, sehr basic zu spielen. Also wie gesagt, Kick Chase fand ich gut. Wie heißt der Neuner von England, der auch, Alex Mitchell? Ja, es gibt Leute, die haben den im letzten Spiel krass kritisiert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der brillante Kicks abgeliefert hat, aber einige hohe Kicks waren ganz okay, waren contestable. Man hat Druck auf Fiji ausgeübt. Ich kann mich erinnern, wie ein, zwei Situationen waren da, wo man gekickt hat. Ich weiß ja nicht, ob es immer Alex Mitchell war oder wer anders, aber sind halt 4, 5 Chaser gekommen und haben versucht, auf Fiji Druck auszuüben. Und Fiji hat echt schlechte Exit-Kicks gehabt, ne? Dazu dann halt noch diese semi-guten Lineouts. Man konnte nicht so gut die Maul von England wiederum verteidigen. Ja.
Also ich meine, so zum Ende hin, wir wollen halt nicht schlecht über den Schiedsrichter sprechen und dann sage ich einen großen Aber. nein, Spaß. Aber, nein, doch, habe ich gesagt. Was ich halt nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn man zum Beispiel durch diesen Protokoll halt geht von Renal, er sagt hat, zum Beispiel da am Ende, no line break. Also hätte nicht so ein line break geführt, wo hat Farrell einfach, ich meine, das ist halt ein absichtlichen Slap nach vorne. Wie kannst du, also beziehungsweise wie kannst du zum einen nicht davor gelb geben, zum anderen dann auch noch dazu sagen, da wäre kein line break. Weil was ich halt krass fand, ist, okay, wenn du halt die Szene suchst und dann spürst du auf diesen weiteren Blick und dann siehst du, okay, wenn der Fiji-Spieler den Ball gefangen hätte, hätte er vor sich 30 Meter Platz und ein 1 gegen 1 gehabt. Ich würde halt mal sagen, das ist Line-Break-Opportunity, my friend.
Mhm.
Ich finde, danach kannst du sogar noch sprechen, auch in der Distanz zu sagen, wäre es zum Versuch gekommen, also Penalty Try, und dann könntest du halt sagen, naja, da wäre ein Verteidiger da gewesen. Ich, wenn ich Geld hätte und nicht alles versetzt hatte auf den falschen Mannschaften, hätte ich darauf gewettet, 1 gegen 1 gewinnt Fiji das Duell, boom, 30 Meter laufen plus ein 1 gegen 1 mit, weiß nicht, was Smith oder wer auch immer da noch hinten war, hätte ich gesagt, das führt zum Versuch. Und da kann ich den Schiedsrichter Mathieu Renard halt nicht so ganz verstehen. Und das Einzige, was ich dazu gelesen, also ja, beziehungsweise jetzt Punkt, Strich.
Wie gesagt, jeder Schiedsrichter hat seine andere Auslegung. Manchmal von einigen Situationen am Ruck zum Beispiel hatte ich das Gefühl, also wenn du auch nur mit einer Millisekunde dein Fingernagel das Gras berührt hat, hat Renal gegen einen gepfiffen. Also dann hieß es halt Hands on the grass oder Hands on the ground oder was auch immer. Das ist halt 2, 3 Mal passiert und da waren Fiji die Leidtragenden, was bei anderen Refs am Wochenende ganz, ganz, ganz anders gepfiffen würde. Und das ist auch nicht gut oder schlecht, darauf muss man sich halt einstellen und Fiji hätte sich vielleicht da auch mal früher darauf einstellen können. Aber wie du sagst, bei dem Linebreak, wann war das, welche Minute?
Relativ am Ende. Wenn nicht komplett am Ende sogar.
Ja, aber ich habe das Gefühl, also gerade eher.
Ich finde auch da, dass der Schiedsrichter einen viel zu großen Einfluss auf das Spiel hat. Also, ja. Müssen wir mal ein bisschen so abstimmen. Jetzt darfst du sprechen.
Ich denke, wenn man einmal beim Mathieu Renal auf der schlechten Seite ist, dann wird es ganz, ganz schwer, davon rauszukommen. Ich glaube, Australien und Bernard Foley können davon immer noch ein Lied singen. Ja, hätte Fiji verdient, das Spiel zu gewinnen?
Ja, also weiß nicht, aber hier wiederum so ein bisschen anders gesehen. England hatte locker verdient, das zu verlieren. Also Fiji hat einfach die Chancen hat nicht genommen und England hat genügend Chancen da so hingestellt und gesagt, komm, wollt ihr nicht das Spiel gewinnen, bitte? Also das war so ein bisschen so, das ist das Traurige, wenn ich hatte das Wochenende Revue passieren lassen und ja, also gelbe Karte für Farrell am Ende ist auf jeden Fall entscheidend, finde ich. Ja, also ich finde, wenn er nicht so auch erklärt hätte, so, ja, Line-Break-Opportunity, also, aber er hat selber gesagt, no Line-Break-Opportunity, aber dann also weiß nicht, guck mal, die Bilder hat an, also kann Ben Whitehouse nicht da sagen, hey, sorry, Mathieu, das war irgendwie so auch diese Verbindung zwischen den beiden, weiß ich nicht, also ich finde, dann müsste man schon irgendwie vielleicht auch einen französischen Schiedsrichter noch mit als TMO machen, weil das war irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, dass Ben Whitehouse einfach keine Lust hatte auf seinen Job und weiß ja nicht, hat er sich gefragt, was er da macht und es war ja, Matthew, ach man, heißt ihn Mathieu, Matthew, ist scheißegal, so irgendwie wie du heißt, kannst du einfach mich in Ruhe lassen, also sorry, so war es halt manchmal, finde ich.
Okay.
Naja. Aber gut. Fiji hätte verdient gewonnen und aber trotzdem irgendwie ohne so überzeugen zu können. Und England, also sie sind einfach, also es hört sich scheiße an, aber Not gegen England, die beiden Mannschaften, war es halt so bitter, knallt.
Also wahrscheinlich das schlechteste Spiel des Wochenendes.
Mit Abstand, ja.
Ja gut, okay, England ist durch. Aus Australien. Australien, yes. Eddie Jones bleibt in Australien. Heute war die Pressekonferenz. Aber das will auch nichts heißen. Das kann sich auch nächste Woche wieder ändern oder so. Total verrückt. Südafrika, Frankreich. Stade de France am Sonntagabend um 21 Uhr. Was bleibt hängen von dem Spiel? Wahrscheinlich auch mit das am meisten erwartetste Spiel des Wochenendes.
Was bleibt hängen von dem Spiel? Arme Thomas Ramos lässt seinen Kick Charge-Down machen und das sind die 2 Punkte Unterschied. Fertig.
Einige, Podcast. Ja.
Over.
Over. Da braucht er uns gar nicht mehr weiter anhören. Die haben 6 Jahre zusammen.
Das Blöde ist, letztens gab es halt so bei Facebook irgendjemand, der geschrieben hatte, ich habe nie gesehen in 10 Jahren Rugby, dass es einen Kick, also einen Charge-Down gab. Und dann habe ich natürlich, wollte denen alles Bessere zeigen und ab von Barbarians von einigen Jahren, Peter Stringer läuft halt raus und nimmt dann Bar von James O'Connor einfach weg. Aber hier war es wirklich ein Charge-Down und wie es dazu kommt, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall, am Ende war es halt nicht das Gewinnen und Verlieren des Spiels.
Weißt du, wer der Cousin von Cheslin?
Die hätte gebrauchen können.
Weißt du, wer der Cousin von Cheslin Kolbe ist?
Mr. Kolbe?
Weltrekordhalter für 400 Meter. Also, der hat die schnellen Gene in der Familie, nur um das nochmal klarzustellen. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Donner? Hallo?
Bist du dran oder ich?
Achso, ich rede doch gerade, oder? Hast du gehört mit Cheslin Kolbe und 400 Meter?
Habe ich gehört, es gibt da einen relativ starken Delay und deshalb warte ich, bis du ausgesprochen hast die ganze Zeit, damit ich halt nicht dir ins Wort falle und wenn ich dann sage ich, okay, jetzt over.
Okay. Ja, Cheslin Kolbe und Thomas Ramos haben 6-7 Jahre zusammen gespielt in Toulouse und einige haben schon Kolbe bezichtigt, dass er gecheatet hat und zu früh losgelaufen ist, aber man sieht ganz gut in der Wiederholung, dass Ramos wirklich ganz lang den allerersten Schritt ganz, ganz langsam ausführt und da, sobald du 1 Zentimeter dich nach vorne bewegst zum Kick, darf der Chaser auf jeden Fall loslaufen. Und das hat Kolbe gemacht, auch hinter der Linie. Also von daher, wie schon gesagt, die 400 Meter Weltrekordhalter liegt in der Familie. Ja, aber was ist noch passiert in dem Spiel?
Was ist nicht passiert? Also es gibt eigentlich eine kurze Liste, was ist nicht in dem Spiel? Eigentlich im Spiel alles passiert, was passieren könnte, oder?
Was meinst du denn, was ist nicht passiert in dem Spiel?
Die Liste, alles ist in dem Spiel passiert, deshalb.
Ich habe noch nie gesehen, dass jemand von jemand, der eine Mark genommen hat, dann ein Scrum called. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also ich gucke jetzt
seit 10, 15 Jahren. Du hast immer diese Option, aber warum?
Also, ja, ja.
das ist halt auf jeden Fall was Einstudiertes auch bei denen. Also, weil er es sofort gerufen, also es war so Boom, Mark, sofort gekommen, ohne mit jemandem gesprochen zu haben.
Genau, und das hat auch der Coach oder ich glaube Rassi hat es in der Pressekonferenz danach halt gesagt. Man wollte mit Absicht die französischen Stürmer über den Platz gehen lassen. Weil er hat halt gesagt, naja, wenn wir da zurückkicken und die Franzosen zu uns kicken, dann können die französischen Stürmer, Tide 5, die können sich dann schön in der Mitte ausruhen und wir erhoffen uns einen Vorteil davon, dass die erstmal von da, wo sie sind, schön zu uns in die 22 trotten und dass wir die dann schön arbeiten lassen. Und ich meine, wer hat, das hat er so gesagt. Also das habe ich.
Ja, aber Rassi sagt viel, wenn der Tag lang ist.
Ja, aha. Naja, wie gesagt, also wenn das jemand jemals in meiner Mannschaft macht, dann gehe ich vom Platz. Ja, wenn jemand irgendwann mal es, den Ball in der 22 hängt, was auch nicht passiert. Am Wochenende hatte ich das Gefühl, wir haben Fußball gespielt. Einer hat die ganze Zeit versucht, den Ball mit dem Fuß zu stoppen. Ich dachte, ich werde bescheuert. War ja auch nass und so.
Und das warst du.
Aber, also das sind so Sachen, wie du sagst, also das ist halt einstudiert. Er hat sofort gesagt, er hat sofort das Zeichen gegeben, Scrum. Also haben die davor darüber geredet. Und das sind so halt Sachen, da denkt kein Mensch dran. Was der wirkliche Grund dann war, vielleicht werden wir es nie erfahren. Ja, aber was gibt's noch an dem Spiel? Also wie konnte Südafrika, wenn wir jetzt mal die Conversion weglassen?
Ja.
Dupont hat gesagt, ich bin sehr enttäuscht vom Ref. The ref was not. I don't want to criticize the ref, but he was not
up to the standard. Ich bin kein Nazi, aber also keine Ahnung, alles, was da vorkommt. Das Problem ist, also das Problem ist tatsächlich, dass er recht hat und alle wissen das. Also der Ref hat wieder in diesem Spiel einfach viel zu großen Einfluss darauf gehabt. Man kann es halt so sehen, dass man müsste sich dann darauf einstimmen und sagen, okay, der Schiedsrichter pfeift einfach am Rock, hat gar nichts. Das ist eine, aber das andere ist, und das, ich hätte lieber, dass Frankreich gewinnt, kann ich einfach ganz deutlich positionieren. Südafrika hat aber verdient auch gewonnen letzten Endes, will aber damit ausdrücken, dass letzten Endes, dass wenn der Schiedsrichter nicht den Job macht, wofür er bezahlt wird, dann ist es eine andere Sportart. Also er muss halt die Sachen am Rocks halt nicht pfeifen, aber dann ist es nicht mehr Rugby, was wir da spielen. Und das ist so ein bisschen das Ding, dass wenn du das, also ich habe jetzt nicht, dass ich so eine krasse Karriere hatte, aber immer wenn der Schiedsrichter sozusagen alles laissez-faire macht und carte blanche hat für die Leute macht und die Sonne selber regen, dann gerät das Spiel außer Kontrolle und dann steigt sich und dann ist es halt irgendwie komplett wild, Wild West. Und das sind halt die Spiele, in denen wir gerne gespielt haben, zum einen, oder was wir gerne zuschauen, weil es einfach unkontrolliert ist, was da passiert. Und das Problem ist, dass es dazu geführt hat, dass es erlaubt, dass Südafrika einfach jedes Mal mit deren Verteidigung aufstehen könnten, genug Zeit hatten, bei jedem Rock auf, also 13 Mann in der Linie sozusagen machen könnten und dann einfach sich bereit machen würden auf Frankreich. Und das hat auf jeden Fall maßgeblich das Spiel beeinflusst.
Also ich gebe dir vollkommen recht. Die Situation hatte ich auch mehr oder weniger am Wochenende, dass, also wenn man weniger am Ruck pfeift und generell weniger pfeift, dann adjustieren Spieler. Und dafür ist der Ref ja gerade im Rugby da, wirklich Grenzen zu setzen und halt auch sagen, nee, so geht's nicht. Und wenn man diese Grenzen nicht setzt, dann wird man die Grenzen immer weiter ausdehnen. Und das setzt sich, also jeder, der schon mal gespielt hat und auch schon, wie dieses Spiel oder auch andere Spiele, der schon mal gesehen hat, es passiert genau das, was du sagst. Ja, aber dann, ich weiß nicht, ob das jetzt eine schlechte Ausrede ist, dass man sagt, Ben O'Keefe ist halt so. Also das weiß halt jeder. Hätte da
Karl Dixon halt nicht gut genug. Das ist für mich einfach nicht gut genug. Das ist halt. Also das eine, wo das im Ende, wo Pollard hat quasi den, also das, wer war es am Boden mit den Händen, also erstmal Hände am Boden und dann zum Ball, ich weiß nicht, wer es war, aber egal. Da haut er den Strafstoß raus, der Strafstoß ist eigentlich komplett andersrum, das war halt so maßgeblich entscheidend. Das kann man halt sagen, okay, das, man muss halt nicht alles sehen, aber das war in dem, dass er von vornherein sagt, ich will nicht so wirklich hingucken müssen. Und er hat auch, also das, was quasi wer hat's gemacht nochmal? Oh, wie heißt der Schiedsrichter, der jetzt irgendwie in Rente gegangen ist vor einer Weile, das Spiel Italien, England gepfiffen hatte noch damals. Oh, der Franzose.
Oh, mit der Glatze.
Ja, genau. Der sagt einfach so, hier, ich bin nicht der Coach. Ich bin nicht hier, um euch die Regeln zu erklären oder zu coachen. Wo die einfach keinen Rock gebildet haben und einfach gesagt haben, war das raus so permanent. Muss man nachschauen. Aber auf jeden Fall war es halt so, dass er die Südafrikaner auch am Rock gecoacht hat und hat gesagt, hands away. Und dann hat er gesagt, nochmal hands away. Und dann ist er hingegangen und hat die Leute auf den Rücken gehauen und hat gesagt, ey, ich hab dir doch gesagt, hands away. Und es hat, okay, aber hast du deine Pfeife hat heute nicht mit? Oder warum kannst du nicht sagen, Bro, hands away, alles klar, sorry, du hörst mir einfach gar nicht zu. Also, warum hat er die Südafrikaner gecoacht? Weißt du, er ist hingegangen, hat gesagt, hey, sorry, ich mache dir kurz ein Bild. Das ist verboten am Rock, so das kannst du halt nicht machen. Sorry, Bro, sorry, das darfst du halt nicht machen. Ich mache dir ein kurzes Bild, hier so ein kleines, ne, ich skizziere das. Ich nehme, hey, stopp, könnt ihr alle bitte stoppen, ich skizziere das mit den Südafrikanern. Und dann sage ich, ach, cool. Und in der Zeit sind alle anderen Leute, haben sich hingestellt und gesagt, wir sind ready. Warte mal kurz, wir haben eine Linie. Wir sind ready, ja, wir sind ready als Verteidigungslinie. Jetzt dürfen wir, ey, Franzosen, ihr dürft jetzt angreifen, aber wir sind jetzt alle in den Beinen. Versucht mal jetzt durchzukommen.
Ja, also es ist, Donald, also wenn man jetzt, also Südafrika hat versucht, die Kontaktpunkte, hat versucht, das Ruck langsam zu machen, was ihnen extrem gut gelungen ist, weswegen Frankreichs Spiel, was teilweise darauf basiert, sehr schnell zu spielen, das teilweise dann gestoppt hat, was wahrscheinlich einen großen Anteil daran hatte, dass am Ende Frankreich absolut fucked aussah, absolut kaputt war und dann auch gar nicht mehr wusste, was sie machen sollen mit dem Ball, weil halt, wie du sagst, die Defensive, es ist halt als Spieler sowas von ätzend, wenn du andauernd Ballbesitz hast, aber überhaupt nicht nach vorne kommst. Und Südafrika ist auch noch generell eine Mannschaft, die gerne oder öfters mal den Ball weggibt und komfortabel damit ist, mehr zu verteidigen, weil man halt, naja, das Spiel langsam machen kann. Und weil man meistens auch dem Gegner physisch überlegen ist. Aber war das jetzt, unabhängig von Ben O'Keefe, war das das Ausschlaggebende in dem Spiel? Der langsame Breakdown, Slow Ruck, man konnte wieder 13 Leute in der Verteidigung haben.
Das, also, ich fand die beste erste Halbzeit von Rugby, den es jemals gab, wahrscheinlich. Keine Ahnung, will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber boom, Zitat, lege ich mich fest. Erste Halbzeit, unfassbar geil. Kann man echt nicht bestreiten. 22-19 ging es halt so rein, aber es war 19-19, also ganz lange so hier, da, so hin und her und hin und her. Das war halt so mega gut und beide Mannschaften. Das hat deine Frage zu beantworten. Ja, das war maßgeblich das Ding, wo ich gedacht habe, das ist viel zu viel Einfluss auf ein Spiel tatsächlich. Das ist halt irgendwie unnötiges Einfluss auf das Spiel gewesen wieder. Finde ich halt schon hat die Ergebnisse beeinträchtigt. Wurde hat aber sagen, nicht trotz, dass Frankreich zwei große Fehler gemacht hatten, also einen auf jeden Fall, also das eine, für mich, was das Spiel entschieden hat, war letzten Endes in der 73. Minute, waren die halt am Drucker auf jeden Fall, nachdem Südafrika 29-25 geführt hat mit dem Straftritt, den es meines Erachtens andersrum hätte geben müssen, aber egal, war der am Drucker und haben beschlossen, die Punkte zu nehmen, also zum Goal zu kicken und diese drei Punkte zu nehmen. Das stand 29-25 in der 73. Minute, also 72. Minute und dann hat Frankreich gesagt, nee, wir kicken zum Goal und ich habe einfach zu meinen Freunden gesagt, das ist auf jeden Fall die falsche Entscheidung, weil die werden halt nicht noch eine Gelegenheit bekommen und ich würde lieber, und das hat so, hört sich blöd an und das ist nicht schlau im Nachgang, sondern das war meine Gedanke in dem Moment, lieber das Spiel so verlieren, dass ich alles versucht habe, anstatt dort die drei Punkte und der Differenz zu kürzen. Da war die Gelegenheit, das Spiel zu gewinnen. in die Gasse zu kicken, versuchen die Gasse zu gewinnen, auch wenn es nicht klappt. Irgendwie kriegt man vielleicht noch den Ball zurück, keine Ahnung. Aber wenn man da die 3 Punkte nimmt, würde Südafrika alles dafür geben, dass du A, nicht aus deiner 22 kommst oder B, aus deiner Hälfte, also in der Nähe zum Strafsitz setzen. Und die werden, und das haben die auch getan, 3 oder 4 Minuten davon der Zeit gefressen, von den 8 Minuten mit einem Gedränge. Also mindestens, keine Ahnung, es fühlte sich an wie 30 Minuten, waren halt weg dadurch. Aber das war ja klar. Also hat Frankreich das Spiel bis dahin nicht gecheckt? In was haben die nicht Ben O'Keefe verstanden? Also das ist halt blöd, dass sie ihnen so einen großen Faktor geben lassen haben irgendwie. Aber bis, wenn die es bis zum 72 Minuten nicht gecheckt haben, hey, Ben O'Keefe wird wirklich hier sich aufs Spiel maßgeblich beeinflussen wollen. Warum gibst du denn die Gelegenheit dazu? Also das war halt mit der Gedränge, hat er so erstmal so 20 Mal zusammenbrechen lassen und dann gesagt, ja, hier Time Off und dann bla. Aber guck dir mal, das hat so nochmal an. Also der zweite entscheidende Moment war wirklich dieser Ramos, war das 22, was er uns ausgekickt hat. Das war dann Game Over. Also ich fand die Entscheidung zum Goal zu kicken und die 3 Punkte, also die Differenz zu kurzen, das war schon Momentum-Killer beziehungsweise Game Over und das mit den 22 ins Ausfahren. Kannst du jetzt die Sachen packen. Geht halt nichts mehr.
Ja, schade. Ich hätte Frankreich gern weitergesehen. Impact Bench, übrigens fand ich, es hat sich ausgezahlt, dass man halt Faf de Klerk einwechseln konnte. Und ich habe gemerkt, oder war meine Wahrnehmung ist gewesen, dass halt die Bank um einiges Südafrika, auch wenn es sich so im Spiel in den Punkten nicht jetzt niedergeschlagen hat, aber dass trotzdem Südafrika eher stärker geworden ist und ja. Frankreichs Bank nicht unbedingt Frankreich besser gemacht hat. Also ich weiß nicht, wann Dings ist schon relativ früh runtergegangen. Cyril Bay, glaube ich. Ich hab's jetzt gerade nicht hier.
Deine Aussprache wird besser.
Ja, in der 50. Antonio in der 58.
Cyril Bay, der Sohn von Michael Bay, der bekannte Regisseur aus Amerika.
Okay, ja. Naja, also, okay. Schade.
Nee, hast du total recht. Also erste Reihe von Südafrika hat mega Impact gehabt. Also dass die Jungs, die halt von der Bank gebracht haben, natürlich Bongi und Banambi musste halt 75 Minuten spielen, aber sonst die beiden Props haben echt also sehr, sehr stark sich geschlagen. Muss man sagen.
Eben Etzebeth, hat er den Ball nach hinten geschlagen? Letzter Diskussionspunkt.
Ich finde, es geht, also es, die Bewegung, was er hat, macht es klar, irgendwie, keine Ahnung, versucht er nach hinten zu schlagen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er so diese Gedanken hat, macht. Er will halt irgendwie den Ball stoppen. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob er nach hinten den Ball schlagen will. Ich glaube, es ging halt nach vorne, aber ich finde es halt nicht so dramatisch. Ich fand, dass seine Absicht war halt irgendwie blöd, beziehungsweise war negativ, aber kann man so oder so und mit quasi Jouer, Ben O'Keefe dann alles kann.
Nichts muss.
Oder? Wie hast du das gesehen?
Ja, im ersten Augenblick dachte ich, der Ball geht nach hinten, aber jetzt habe ich es mir nochmal angeschaut. Ich meine, jetzt kann man sowieso nicht ändern. Ich weiß gar nicht, haben sie sich's angeguckt oder so? Oder hat dann O'Keefe einfach gesagt, ja, nee, Timo hat gesagt, it went backwards, ist alles okay oder so? Oder ich kann mich nicht mehr
sagen. Der Schiedsrichter hat in dem Moment gesagt, ging hart backwards, ja, hat er gesagt, auf jeden Fall. Also Old Mate. Roman Poit war der Schiedsrichter, den wir gesucht haben vorhin. Also Bonuspunkte, falls
mir was. Der pfeift aber noch in Frankreich, glaube ich, oder? Oder ist er schon
im Rennen? So, nee, ich dachte nicht. Ich dachte, er hat sogar irgendeine Nationalmannschaft beraten. Aber das kann ich mich täuschen. Okay. Jetzt lehne ich mich so weit aus dem Fenster. French Former Rugby Union International Referee. Poit retired in November 2021. There you go. Also. Ich glaube, er hat die Nationalmannschaft irgendwie beraten. Aber ich weiß nicht genau. Müssen wir halt mal nachschauen.
Das kann gut sein.
Ja. Nee, also keine Ahnung. Dieser Erzbeth-Moment, keine Ahnung, fand er, ja, kann man so oder so sehen, fand ich nicht so dramatisch.
Okay, gut. Südafrika, es wird das Finale von 2019 nachgespielt im Halbfinale in Paris nächsten Samstag. Mindestens ein Hörer ist da. Ach, mir wurden übrigens heute Finalkarten angeboten für 650 Euro, aber da muss ich mal antworten. Ist streng geheim. Mannschaftskollege, Spanier. Aber ich denke, das Wochenende kann ich nicht es mir erlauben, nach Frankreich zu fahren, aus privaten Gründen.
Ach so, stimmt. Da wäschst du die Haare schon wieder. Ja. Aber krass, ne? Ticket zu bekommen für Halbfinale ist auf jeden Fall easy peasy gewesen.
Das ist jetzt auf jeden Fall sehr einfach. Ja.
Wie deine Witze. So, erzähl uns, wie war das Spiel Irland-Neuseeland?
Are you ready?
Nicht wirklich, aber ich schalte dich einfach aus und beziehungsweise ich schalte dich auf Sturm und du redest. Und wenn du fertig bist, dann gibst du mir ein Zeichen.
Ich muss mal meine, ich habe meine Aufzeichnung irgendwo. Ne? Ich kann das ja alles hinterlegen, was ich sage. Donald hat mich schon stumm geschaltet, nur für die Leute, die es wissen, der hört mir gar nicht mehr zu. Ja, wo fangen wir an in dem Spiel? Entscheidend, und das hat auch, ich weiß nicht mehr, wer es vorher gesagt hat, auf Twitter oder auf Instagram, ein Glatzkopf, ich glaube, der ist auch Ire, oder er ist Engländer, Breakdown. Also, ich hatte das Gefühl, von der 0. bis zur 80. Minute, Neuseeland hat alles dafür getan, andauernd versuchen, den Ball von den angreifenden Iren im Breakdown abzugreifen. Ob illegal, legal, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, Sam Kane und Adi Sawia waren überall am Ball. Ob nun legal oder nicht, ne, ob nun mit Händen auf dem Boden, ob man nun mit den Knien schon sich abstützt, sei es drum. Und ich habe das Gefühl, auch die gesamte neuseeländische Mannschaft hat es genauso gemacht. Also das gesamte Spiel über, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und das führt dann halt auch dazu, wie eigentlich auch im Südafrika Frankreich spielt, dass die Mannschaft in Anführungszeichen bestraft wird, beziehungsweise die halt schnell spielen will und deren Spiel darauf aufbaut, dass die dann halt nicht so gut nach vorne kommt, weil man halt 13, 14 Leute wieder vor sich hat. Weil halt diese ein, zwei Sekunden das gesamte Spiel über das Spiel dann verlangsamt von den Iren. Das ist so eins der Hauptdinger. Dazu kommt dann vielleicht noch ein, zwei, drei gute Contestable Kicks von Beauden Barrett mitten im Spiel, den viele abgeschrieben haben, genauso wie Leute Sam Kane schon abgeschrieben haben davor. Ich glaube, das hat die ein bisschen angestachelt. Ich habe Irland vorne gesehen. Ich dachte, Irland gewinnt das Spiel. Ich hatte dann aber in der zweiten Hälfte zunehmend das Gefühl, Irland findet keine Antworten auf die Fragen, die Neuseeland stellt am Ruck. Durch das Verlangsamen. Dazu kommt noch, ich weiß nicht, waren es vier Kicks, die Sexton hätte zum Goal nehmen können. Eins war ganz, ganz am Anfang. Gut, einen hat er, glaube ich, verpasst, auch aus einer Position, wo man sagt, oh, das hätte er eigentlich, sonst kriegt er das immer hin. Aber ich hatte halt so einen Schockmoment. Ich habe es ja alleine geguckt und es war nachts schon. Und ich da dachte mir noch so, Alter, in der 8. oder 12. Minute, es wird ja jetzt hier nicht dargestellt, wann das war. Und ich dachte mir so, wieso nimmst du denn da jetzt nicht die Punkte? Es ist halt Knockout, es ist halt Viertelfinale und ich würde so schnell wie möglich aufs Scoreboard kommen. Aber kann man ihm einen Vorwurf machen? Eigentlich nicht. Aber ich denke, das sind dann halt die 4 Punkte Unterschied am Ende. Bin ich der Meinung. Ja, das ist gelbe Karte für, ich meine, man hatte 2 gelbe Karten, also Neuseeland hatte 2 gelbe Karten, oder?
Zwei gelbe Karten. Ja.
Das heißt, Credit zu Neuseeland. Eine Situation, ich glaube, Jameson Gibson-Park hat sehr gut ausgenutzt, den einen Versuch, wo Will Jordan auf der Position von Aaron Smith verteidigt hat und genau in die Lücke ist Jameson Gibson-Park reingegangen. Das ist, wo man wirklich Vorteil daraus gezogen hat, dass die 9 von Neuseeland die gelbe Karte hatte. Ansonsten hat halt Neuseeland, wie gesagt, gut gespielt. Puh. Mein Herz ist auch gebrochen. Ich war auch traurig, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, das mit den Rocks ist das eine. Für mich war es einfach, und ich kann schwer darüber sprechen, aber für mich war es diese individuelle Klasse-Momenten, also das hast du in Irland nicht so auf dem Level, dass du Leuten hast, und das habe ich vorher gesagt, die einfach aus dem gar nichts Punkte legen können. Also, und Neuseeland hat einfach aus dem absoluten gar nichts 7 Punkte geholt, zum Beispiel. Und diese Fähigkeit hat Irland einfach nicht. Und mit Beauden Barrett und Mwanga und Will Jordan hast du einfach Leuten, die aus dem kompletten Nix zaubern können. Also der eine war so echt schlechte Verteidigung von Irland, das Mwanga durchlassen, ohne einen Finger draufgelegt zu haben, muss man halt sagen. Aber dass es diese Gefahr besteht, und das Ding ist, im Vorhinein zu dem Spiel haben alle Leute gesagt, hey, Irland muss einfach deren bestes Spiel liefern. Und Neuseeland kann sich erlauben, irgendwie so ein mittelmäßiges Spiel zu liefern und trotzdem gewinnen. Und das ist so ein bisschen das Ding. Also wir könnten halt auf die Details halt so reingehen und hier und da und überall. Und ich glaube, diese 4 Punkte Unterschied oder whatever, wenn du halt denkst, oh krass, Nordhemisphäre Rugby läuft halt nicht so gut, Südhemisphäre ist jetzt komplett durch, dann hast du nicht aufgepasst. Das Spiel ist halt auf Messerschneide gewesen, genauso wie es Frankreich, Südafrika, wir könnten genauso hier sitzen und über komplett Irland und Frankreich in der Halbfinale sprechen können. Diese Eimer, Irland bricht durch und ist eigentlich im Mahlfeld, und da ist halt kein Versuch, so hochgehalten oder gerade so oder whatever, da liegt halt, keine Ahnung, Zigarettenpapier dazwischen halt, ne? Also das ist halt nix. Und aber wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, und das ist halt meine Zusammenfassung von Spiel, dass Neuseeland hat einfach diese Leute, die, wenn die deren Top-Tag haben, dann sind die besser als alle irischen Spieler. Und da war halt, Mwanga hat einen super Tag, Jordi, also Beauden Barrett, und zum Beispiel da bei dem einen Versuch Will Jordan, das hat Irland, solche Leute hat einfach nicht. Und es ist halt irgendwie nicht schlecht zu reden über die irischen Spieler, sondern das, was halt einfach Neuseeland als Landmannschaft hat bieten kann, hast einfach Leute, die auf, wenn die Top-Gear sind, dann spielen die auf einem anderen Level. Und das war anscheinend.
Ja, genau. Es waren so kleine Sachen. Ich habe nicht viel von Josh van der Flair oder von der Backrow von Irland generell gesehen. Es hat nicht geholfen, dass ein Kellen Doris in der 50. Minute oder nee, auf der 50-Meter-Linie irgendwann mal nicht den Ball fängt und nach vorne poppen lässt. Sowas sieht man bei Chile oder so in der Vorrunde. Und sowas sieht man eigentlich sehr, sehr selten. Und das sind dann halt diese 1% oder diese 0, irgendwas Prozent, die sich dann zu den 5% Unterschied, zu genau den 5 Punkten Unterschied addieren in der Summe. Ich dachte
also auch. Du kannst auch so runterbrechen, also statistisch mäßig gesehen, weil du halt gesagt hast, Backrow. Neuseeland hat 226 Tackles gemacht zu 155 von Irland. Das ist schon ein mächtiger Unterschied zum einen, wahrscheinlich in den letzten 37 Phasen. Auch so eine Statistik: Pässe. Irland 325 Pässe, Neuseeland 137. Also, es ist so ein bisschen.
Einmal so viel Pässe.
Es hat nur ein bisschen Erinnerung an dieses Schottland-Irland-Spiel. Schottland hat alles versucht gegen Irland, hat es einfach nicht gereicht. Und da hat man gesehen, am Ende so, jetzt ohne wirklich, wie gesagt, so ins Detail zu gehen, aber Irland hat alles gegeben, und am Ende war Neuseeland hat gesagt, hey, das wird halt nicht reichen gegen uns. Und so war es.
Eine Sache noch, wo ich im Spiel gefühlt habe, Andrew Portner, 2-3 Mal am Scrum die Straftritte gegen sich bekommen, obwohl Irland nach vorne gegangen ist und obwohl Tyrell Lomax sogar mal mit dem Kopf zuerst hochgekommen ist. Das Problem da war, dass, glaube ich, im Gespräch vorher mit den Refs, also die Refs und die Teammanager, wer auch immer, oder Coaches, haben, glaube ich, immer Gespräche mit den Refs vor dem Spiel, worauf wird geachtet und bla bla bla. Ja,
die erste Reihe auf jeden Fall.
Und die haben versucht, das Bild im Kopf vom Ref festzusetzen, Andrew Porter ist angling in. Und ich glaube, ich weiß, also Neuseeland hat es irgendwie geschafft, dass genau dieses Bild dieses Bild, was sie vorher besprochen haben, was sie Wayne Barnes theoretisch ein paar Stunden oder Tage, ich weiß nicht, wann das passiert, dass man dieses Bild, was man sagt, hier, bitte mal darauf achten, Andrew Porter, wir denken, dass das hier ist angling in, that's destabilizing the scrum und. Und genau dieses Bild ist dann im Spiel entstanden. Und es ist natürlich sehr schwer, das dann im Spiel, also sich dem überhaupt klar zu werden, sich dem bewusst zu werden als Prop in dem Spiel und das dann auch zu ändern. Das ist dann auch nochmal die nächste Sache. Ich dachte halt so im Spiel, als ich es gesehen habe, live oder real life, dachte ich mir so, boah, warum Neuseeland geht nach vorne, Irland geht nach vorne, Neuseeland geht nach hinten, der Kopf kommt hoch. Das muss, und alle haben gejubelt. Peter Omani hat auf der 5-Meter-Linie die Fäuste geballt. Und ich dachte auch so, das muss jetzt auf jeden Fall Penalty für Irland sein. Aber so war es halt nicht, weil der Ref halt ein anderes Bild im Kopf hatte. Das ist, auch nochmal eine ganz kurze Sache, die ich noch loswerden wollte. Ja, wie du sagst, Individual Skills. Ich dachte, Adi Savir, der sonst schon so gut ist, ist komplett fertig nach 50 Minuten, hat noch weitergespielt. Sam Kane, der hat sich etliche haben sich über den lustig gemacht, auch die irischen Medien, auch ich vielleicht insgeheim. Ne, ist der überhaupt ein richtiger Sieben? Ist die richtige Sieben für Neuseeland? Ist der überhaupt ein guter Captain? Ja, da haben sie mal aufgedreht. Okay.
Bon voyage. Halbfinale Freitag Argentinien, Neuseeland, 21 Uhr, Saint-Denis. Und Samstag dann auch natürlich Südafrika, England. Weiß nicht, wollen wir ins Detail so ein Preview machen oder?
Also ich bin zu Hause und habe Zeit.
Können wir machen dann. Nehmen wir uns die Zeit. Lass uns einfach mal kurz auf die Fantasy Rugby. Also meine Predictions tut, also ich bin im Prediction-Spiel komplett rausgeflogen, weil ich ein paar Mal vergessen hatte. Du warst, man kann halt schlecht sehen, wer was predicted hat oder wie der Verlauf war, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden, das war schade, Englisch. Aber im Fantasy ist unser Old Mate Marcus Marseille Shoppy aus dem Nix gekommen wieder, der so ein bisschen runtergerutscht und dann kam er aus dem Nix und hat jetzt mich verdrängt vom zweiten Platz. Genau, du hattest auf jeden Fall eine sehr starke Woche mit 569 Punkte. Ist auf jeden Fall mit oben mit den Besten.
Im Fantasy, echt?
Ja, es wird schwierig. Also ich glaube, also ich bin so ein bisschen so 200 Punkte, 200, 300 Punkte hinter den Nummer 1. Ich glaube, das kann man nicht mehr einholen. Aber Markus zu Hause, Respekt auf jeden Fall mit deiner 617 Punkte. Ich glaube, ich war auch der Nummer 1 Spieler von dem Wochenende. Ich habe meine ganze Karten, also ich wusste, dass ich was riskieren muss. Deshalb habe ich alles auf Marcus Smith als Triple Bonus Captain gemacht und er war absolut für den Arsch.
Oder wen habe ich denn? Kannst du meine sehen? Nee, ne? Du kannst.
Ja, du hattest, keine Ahnung, bei dir war gut. Movaka sehr stark mit 83 Punkte, Savea sehr stark mit 66. Du hattest auch Marcus Smith, also nützlos. Du hattest Rhys Summitt als Bonus Captain mit 132.
Und Triple Captain und Bonus. Ja, genau. Aber Triple wie viel hat der bekommen? Bonus, ja. 132, ja, durch den Dings. Ja, Marcus Smith hat 9 bekommen, das ist nicht viel.
Ja, wieso und wenn das Kramer, mal 3 ist, ja.
Wieso hat denn Kramer nur 12 bekommen? Der hat doch das Spiel super gespielt. Hä? Naja, okay. Ich weiß nicht, da war irgendwer nicht ganz nüchtern, als er das irgendwie zusammen gemacht hat. Naja.
Ja. Naja. Ist auf jeden Fall cool, sehr spannend. Ja, wir hören uns die Woche nochmal. Wir müssen mal gucken, was du Zeit hast. Und dann sind wir wieder da bei Fobbers.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.